Liebe Leute da draußen, nehmt euch was zu trinken, setzt euch hin, zieht euch die Laufschuhe an oder vielleicht die Badehose.
Ich nehme erstmal noch einen Schokobon und dann reden wir über Venture Capital.
Venture Capital im Zusammenhang mit Ashton Kutcher. Der hat nämlich ein ganz interessantes Interview gegeben mit der Aussage, dass Wissen wichtiger ist als Geld.
Welche Erkenntnis, aber natürlich hat er recht, aber natürlich ist Ashton Kutcher und hat einen ganz anderen Geldbeutel als wir.
Und Risiko, wie heißt Risiko?
Risikotragfähigkeit ist das Zauberwort.
Genau, es geht um Risikotragfähigkeit, um Wissen, um Geld natürlich, irgendwie, was hat das alles miteinander zu tun, wie wichtig ist uns das und ums Eisbaden. Deswegen Badehose. Es ist Sonntagmorgen bei euch wahrscheinlich. Bei uns ist es Samstagabend und wir sind auch, denke ich, der erste, einzige und für immer einzige Podcast, der am Sonntag rauskommt öfters mal.
Oder mal Dienstag oder mal Mittwoch.
Ja, ich habe gerade so einen Artikel gelesen auf der OMR-Webseite. Komme ich später noch dazu.
Was heißt denn OMR?
Oh, das weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Aber dieser Podcast hat ja auch eine Webseite. Und da kann man sich über einiges informieren. Also eigentlich geht's bei OMR, bei der Webseite darum, so Softwarelösungen fürs geschäftliche Business-Softwarelösungen zu bewerten. Also die Community kann die so bewerten. Und wenn man da irgendwie mal was braucht, zum Beispiel, keine Ahnung, ich habe es mir gar nicht so genau angeguckt.
Das ist ihr eigentlicher Geschäftscase, oder wie?
Genau, also der Podcast ist ja nur so daraus entstanden. Und da habe ich so einen Artikel gelesen, wo es um Content-Zeugs ging.
Also ist OMR eigentlich auch ein Startup? Oder halt so ein relativ junges Unternehmen.
Ich denke mal, das kannst du ja mal angucken. Du kennst dich doch eher damit aus.
Keine Ahnung von Finanzen.
Ja, da kommen wir gleich dazu. Auf alle Fälle war so ein Artikel, wo es um Content-Strategien ging und da haben die auch nochmal erklärt, das weiß ich eigentlich schon, aber man vergisst es ja immer wieder oder man will es nicht hören, dass du dir ja für so eine Sache wie jetzt zum Beispiel einen Podcast eine krasse Content-Strategie machen musst, auf lange Sicht gesehen. Wo will man eigentlich hin?
Was ist denn unsere Content-Strategie?
Ja, sag ich ja gerade, das ist völliger Schwachsinn, das haben wir alles nicht. Und also das Minimalste, was man machen müsste bei so einer Strategie, ist ja eine feste Reihenfolge. Wann kommt der Podcast raus?
Ja, sind wir schon mal gescheitert an der.
Da sind wir schon dran gescheitert. Ja. Also, egal, dann sind wir halt der erste Podcast, der sonntags rauskommt. Vielleicht schaffen wir es ja jetzt jeden zweiten Sonntag. Nicht.
Fest und Flauschig kommt auch jeden Sonntag.
Echt? Aha. Ich höre ja Fest und Flauschig nicht.
Na, hättest du mal.
Ja, ja. Aber da ist doch auch dieser Böhmermann dabei, ne?
Ja.
Das ist doch auch der von Fest und Flauschig. Also, das ist doch der auch diese Royal-Sendung hier hat.
Genau.
Wie heißt die?
ZDF Royal.
Genau, wir haben uns nämlich gerade eben mal ein bisschen in der Entertainment-Branche, Fernsehen-Entertainment umgeguckt, weil ich zu Julian gesagt habe,
wir wollen Schotterwege ZDF-Sendung machen.
Gott, ey, wie eine TV-Sendung, das würde nichts werden, glaube ich. Ich habe zu Julian gesagt, dass ich glaube, dass sich die Medienwelt komplett verändert, weil ich bin ja eher so Instagram-Podcast-mäßig unterwegs und Julian liest eher mal eine Zeitung und kennt auch so ein paar TV-Formate, wie zum Beispiel dieses, ich will immer Casino Royale sagen. Wie heißt es nochmal?
ZDF Royal.
ZDF Royal.
Casino Royal ist der Film mit James Bond.
Ja, habe ich auch nicht gesehen. Gestern haben wir auch einen Film geguckt, Richie Rich, hatte ich auch noch nicht gesehen vorher. Das ist auch richtig gut. Also wer den noch nicht gesehen hat, finde ich schon gut. Darum geht's ja auch hier in diesem Podcast.
Ein echter Geheimtipp.
Nee, es geht ja darum, auch um was es da ging.
Ich empfehle dir noch Jurassic Park.
Nee, aber darum, und das ist ja auch heute ein bisschen das Thema. Es geht um, oder darum geht es ja auch immer, dass Geld vielleicht gar nicht so reich macht.
Ja, aber tatsächlich, ich habe den Film jetzt mal als Kind geguckt und jetzt als, ich sag mal in Anführungszeichen, Erwachsener. Und es war schon ziemlich, ziemlich clever und ist ziemlich zeitlos.
Ja. Auf alle Fälle. Der war so packend, dass unser kleiner Neffe direkt mal an den Ofen gesprungen ist. Der ist einfach mitten im Film aufgestanden und wie Spider-Man gegen, also wir haben so einen Kachelofen, ist einfach dagegen gesprungen. Das war Wahnsinn. So aufregend war das. Oder ja. Es hat an der Packung Toffee-Face gegessen, ja. Die er sich vorher reingeknallt hat.
Ja.
Egal. Jetzt sind wir voll abgedriftet. Ich wollte eigentlich von ZDF Royal von Jan Böhmermann reden.
Gerne.
weil wir, also ich fand es sehr überraschend, weil ich habe zu Julian gesagt, ich glaube, die neue Instagram-Influencer-Podcaster- Realität, in der ich erlebe, also Finn Kliemann, Felix Lobrecht, Tommy Schmidt,
Pamela Reif,
dass es die jetzt die neuen Medien sind und das Fernsehen ja immer uninteressanter wird und dass die ja auch locker ins Fernsehen gehen können und dass sie das einige auch machen, wie zum Beispiel Tommy Schmidt, der jetzt seine erste Sendung hatte auf ZDF Neo.
Ja, die Fehlinvestition der Woche.
Naja, so schlecht war es nicht. Wir haben es uns angeguckt.
Mir tat es leid für ihn, muss ich gestehen.
Ja, mich hat es mega interessiert, weil es wurde ja überall und bei Instagram halt krass gehypt. Klar folge ich ihm und er repostet dann alle, die sagen, schaut euch Studio Schmidt an. Und ich gucke ja ganz selten so, warum gucke ich wohl selten Late-Night-Shows?
Na, weil das nichts für dich ist.
Ja, weil es einfach zu spät kommt. Ja. Schlafe ich schon längst. Aber ich gucke ja sowas nicht. Und ich fand's okay, ich fand's jetzt nicht schlecht. Also, es war ja auch die erste Sendung, ich glaube, da ist man noch krass aufgeregt. Aber dann haben wir das verglichen mit hier ZDF Royal, mit dem Böhmermann-Kollegen. Und es ist halt schon eine andere Liga, aber kann auch an der Redaktion liegen.
Ja, also genau, also ich glaube, ich weiß nicht, muss man ja kein Fan sein von Jan Böhmermann oder den Inhalten, der ist ja auch sehr, viele mögen ihn nicht, aber vom Entertainment und vom Programm ist es schon, finde ich, ziemlich alles durchdacht und ziemlich professionell auf ziemlich hohem Niveau. Und der kommt ja, also warum Jan Böhmermann jetzt der Vergleich, weil ja Tommy Schmidt den alten Sendeplatz von Jan Böhmermann eingenommen hat. Und da der Vergleich, der war schon ziemlich krass, beziehungsweise der Kontrast zwischen beiden Programmen.
Ja, und ich weiß ja nicht, woran es liegt. Das muss ja nicht an der Person liegen, die das vorträgt, sondern dann ja auch viel an der Vorbereitung. Also wie ist das Ganze aufgezogen, was gibt's da für kleine Gimmicks und wie wird das irgendwie gemacht? Ist da halt noch eine Band dabei? Dann haben wir ja noch hier Gute Nacht Alter, haben wir auch noch geguckt, mit Ariane Alter, so eine Late-Night-Show. Und da war halt, das hat halt alles so gepasst. Da war hier noch ein kleines anderes Studio daneben gestanden, da wo sie da ihre Geschichtsstunde gemacht hat und die Band. Und das war irgendwie so ein... Das war halt richtig Entertainment. Ja. Und der arme Tommy, der stand da so und musste irgendwie...
Einen Witz erzählen, ja.
Musste irgendwie so einen Monolog halten, 10 Minuten lang. Also es war wie in der Schule so.
Ja. Weiß auch nicht.
Ja.
Toi, 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 Tommy.
Genau, Tommy, du schaffst das. Auf geht's. Und damit wollte ich ja nur sagen, dass vielleicht doch immer noch... Also
das
muss
Schotterwege eher so, wie Tommy Schmidt ist.
Genau. Schotterwege in der Podcast-Welt ist wie Tommy Schmidt in der TV-Welt.
Ja, was es mich gelehrt hat, und das war, hatte ich ja so dir auch gesagt, ich glaube, es ist nach wie vor, weil, und da ist dir wieder zurück zum Thema, du meintest ja hier deine Welt, Instagram und so und die Leute, die da ziemlich viel Reichweite haben, das ist das neue Fernsehen und ich habe ja gesagt, naja, prinzipiell schon, Fernsehen ist nach wie vor, meinte ich, und meine ich immer noch, eine Show zu machen, nochmal was ganz anderes, als ins Mikro reinzuplappern.
Ja, da hast du mich überzeugt heute. Also tatsächlich war es so ein Eye-Opener. Du musst ein Entertainer sein. Und deswegen, das immer auch so, dass hier gerade auf unserem Tommy Gottschalk auch rumgehackt wird und so, finde ich eigentlich gerade jetzt noch unfairer, weil so ein Entertainer zu sein und eine Fernsehpersönlichkeit, die da wirklich alleine stehen kann und Millionenpublikum entertainen, das ist eine Kunst. Also eine krasse Kunst, weil ich würde ja auch denken, ich bin so eine Rampensau, wollte ja auch immer ins Fernsehen, will ich auch immer noch, aber hat noch nicht geklappt. Und wahrscheinlich würde ich auch, wenn da die Scheinwerfer angehen, der wäre aber auch so klein mit Hut.
Ich wäre völlig lost.
Ja, das ist klar.
Warum ist denn das klar?
Ja, schon alleine der Soundtest hier, bevor es losgeht, ist schon immer so eine Stolperfalle für dich.
Na, weil ich fast eingeschlafen bin, bis es hier mal losgeht, das ist halt einfach schon...
Ja, ich muss den Rechner neu
hochfahren. Naja, ich leide ja nicht.
Passiert nie bei diesem
Apple. Ich bin ja froh, dass du dich drum kümmerst.
Genau. Gut. Lange Rede, wenig
Kurze
Sinn.
Wenig
Sinn. Nee. Aber das war tatsächlich
heute. Das war's auch schon wieder
für heute. Schönen Sonntag. Nee. Vielleicht noch was haben wir heute noch gemacht? Ich finde, das sollte man noch erzählen. Das war für mich echt ein Highlight. Das ist so banal, aber das ist wieder was, wo ich finde, das kann auch in Corona-Zeiten jeder machen und jeder kann sich ein kleines Micro-Adventure machen.
Na, erzähl doch mal von deinem Micro-Adventure.
Wir waren heute, also war ja gar nicht Eisbaden.
Steffi Maat, Endless Micro-Adventure.
Endless Micro-Adventures. Wir waren anbaden. Heute waren 6 Grad und wir waren hier um die Ecke in so einem
eisenverseuchten Tümpel.
Genau. Hier sind ja so Baggerseen, die alle aufgefüllt sind. Und da haben wir uns heute reingetraut. Wir hatten auch Publikum dabei. Die Familie war mit und hat uns, ich wollte fast sagen, angefeuert. Aber ich glaube, die haben einfach mitgelitten.
Nur die wollten einfach ein bisschen Unterhaltung, Entertainment.
Genau, also das war schon kalt. Eine Minute waren wir drin, weil ich habe in einem anderen Podcast wiederum, für den ich jetzt keine Werbung mache, gehört, dass so Eisbaden, also kalt, na gut, das wusste ich auch vorher schon, aber dass es halt so extrem gut sein soll. Und da ist mir wieder eingefallen, so ja, genau, wenn sich so die ganzen Gefäße weiten und so, das ist doch super.
Also ich war das zweite Mal Eisbaden.
Das erste Mal waren wir zusammen in der Ostsee im Dezember. Ja,
genau. Hm.
Siehst du, mit mir macht man was mit. Geil. Ja,
da macht man was mit.
Also wenn ihr da draußen irgendwie denkt, ihr müsst noch mal was erleben, geht da einfach mal anbaden.
Ja.
Aber ab morgen soll ja eh wieder hier Frühling werden. Also dann ist vielleicht nichts mehr mit Eisbaden. Wurscht. Okay, das waren die aktuellen Neuigkeiten aus unserem Leben. Es ist ja quasi nichts passiert. Aber vielleicht ist es ja anders in der Wirtschaft. Wie sieht's denn aus beim DAX?
War ein richtiger Delling, den du gemacht hast.
Was?
Ein Delling-Übergang.
Was ist ein Delling?
Ein Delling. Der Delling hat doch immer die Sportshow gemacht und der hatte auch die geilsten Übergänge. Und das war gerade auch so ein richtiger Delling.
Echt?
Aha. Aber gut, der DAX.
Da sieht man wieder, wer sich auskennt im Fernsehen.
Ja. Der alte Mann. So. Der DAX ist genauso langweilig, also kein Micro-Makro-Adventure für den DAX. Wobei, also für ihn ist es ziemlich rasant eigentlich. Also ein bisschen komische Aussage jetzt. Also der DAX steht bei 15.260 Punkten in etwa. Also so hoch, jede Woche höher und so hoch wie noch nie. Also es geht richtig ab beim DAX. Allerdings ist das, was drumherum passiert, finde ich ziemlich langweilig. Ich habe auch ehrlich gesagt versucht, mich ein bisschen zu belesen und jetzt ein paar Insights zu bringen. Was ist denn los und gibt es irgendwas Cooles? Und habe dann echt irgendwelche hier weitere Wirtschaftszeitungen durchwühlt und ich fand alles mega langweilig. Also ich weiß nicht, ob es halt an der Ausweitung der Gefäße und der Eisenkontaminierung in meinem Körper liegt, aber mich hat nichts überzeugt, deswegen ich kann mich und mich interessiert es gerade auch nicht so sonderlich. Also es ist alles so, die Themen drumherum, die Rahmenbedingungen, auch was andere Finanzpodcasts so sagen, das ist alles ziemlich dünn gerade.
Ja, dann kann ich dir gleich was bringen.
Ich kann dir sagen, dass der Bullenmarkt, also im Bullenmarkt sagt man, wir sind gerade immer, wir eilen von Allzeit hoch zu Allzeit hoch. Der DAX schreitet voran. Also dieser Aufwärtstrend ist weiter intakt. Das sieht man zum Beispiel, sagt man zum Beispiel, wenn du einen Monat mit dem anderen Monat vergleichst und dann das jeweilige Tief und das Hoch in dem Monat höher jeweils ist als in dem Monat zuvor. Also wenn das beides höher ist als im Monat, dann ist weiter ein klarer Aufwärtstrend erkennbar und so ist das gerade auch im DAX. VW ist inzwischen, weiß nicht, ob du es wusstest, das teuerste bzw. das wertvollste deutsche Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung
von... Denk SAP?
Ja, aber jetzt nicht mehr.
Ah!
Siehst du mal.
Okay.
Was meinst du, was VW wert ist?
5 Milliarden.
Das ist zu wenig. 136 Milliarden.
Aber ich weiß doch nicht mit diesen Zahlen.
Ja.
Wie viel SAP dann?
130 in etwa.
Ah, das ist ja fast
also
gleich.
Knapp vorbeigerutscht. Aber ich weiß noch, du wolltest deinem Bruder mal eine VW-Aktie schenken zum Geburtstag. Hm. Das war letztes Jahr, genau vor einem Jahr.
Ja, genau vor einem Jahr.
Ja, da hatte die Aktie einen Wert von 100 Euro.
Und jetzt?
237.
Ja.
Also ging schon ganz schön ab für VW.
Der hat jetzt wieder Geburtstag, vielleicht könnte man denn jetzt machen, was denkt... Okay.
Im halben VW.
Erstmal kurz einen Disclaimer einsprechen und dann sagst du es uns.
Wo man investieren könnte.
Na gut, das weiß ich ja, das kann ich ja auch sagen. Oder ich kann ja sagen, wo ich investiert habe. Ich bin ja keiner, der hier irgendwelche Ratschläge gibt.
Ich mache keine Anlageberatung.
Soll ich sagen?
Na, was sag doch mal, was hast du gemacht?
Ich habe in Geely investiert.
Echt, warum?
Na, weil es einer der größten, oder was nicht, der größte Elektroautohersteller ist in Asien. Und Asien ist in uns
China,
ja. China ist, also, oder Asien allgemein ist ja uns immer ein bisschen was voraus. So, habe ich das Gefühl. Die muscheln da mal irgendwas rum und keiner kriegt's mit. Und dann irgendwie hintenrum haben die aber, also wie du uns das auch mal in einem Podcast über Alibaba erzählt hast, das wusste ich alles gar nicht.
Wir sind halt in unserer westlichen Blase.
Ja, und die haben ja jetzt du hast es mir erklärt, ich kann es natürlich nicht wiedergeben, auf alle Fälle einen krassen, also so eine Art Crash hingelegt, aber wo sie eigentlich nichts für können und was sich auch wahrscheinlich wieder erholt. Und ich glaube halt einfach an E-Autos. Also weil ich finde, wir wissen ja alle, dass es irgendwie die Zukunft ist und die meisten sträuben sich zu Recht, weil die Batterien so schlecht hergestellt werden bzw. nicht entsorgt werden können. Also es gibt ja über und der Strom ist ja auch teuer und wenn der Strom irgendwie aus dem Kohlekraftwerk kommt, das bringt ja nichts. Heißt, ich glaube prinzipiell, das muss die Lösung sein. Also wir müssen auf E-Autos umsteigen oder irgendwelche Wasserstoff, was weiß ich, auf irgendwas anderes außer Benzin und Diesel.
Na, das ist unausweichlich, ja.
Genau.
Das wird passieren.
Und das wird passieren und jetzt kann man sich ja nur irgendwie überlegen, wer könnte es sein und Tesla ist halt jetzt schon so, weißt du, der lauteste, ich setze immer nicht so auf die am lautesten sind, sondern wahrscheinlich kommt irgendwann mal einer um die Ecke und hat einfach eine bessere Lösung. Und
die haben wahrscheinlich 90% der Hörer noch nie was gehört. Dabei ist das eigentlich, wie du sagst, der größte E-Mobilitätshersteller in China. Und das ist ja schon ein gigantischer Markt und China ist tatsächlich sehr fortgeschritten. Ob sich das natürlich lohnt mit Geely, keine Ahnung. Das wirst du sehen. Also was man bei Geely wissen muss, das ist natürlich sehr volatil. Das ist nicht so eine VW-Aktie, sondern das geht halt mal rauf, runter und du siehst das ja wahrscheinlich in deinem Kurs. Wie stark schwankend ist, und das ist auch eine risikobehaftete Anlage.
Genau, dasselbe wie mit Beyond Meat. Da ging's, das ist ja auch Wahnsinn, geht immer hoch und runter, aber ich glaube halt, und das haben wir auch schon so oft gesagt, an diese Nachhaltigkeit, oder das ist das, an was ich glaube. Ich glaube, dass Fleischersatz unumgänglich ist. Ich glaube, dass E-Auto unumgänglich ist, aber trotzdem kann man natürlich in der Sparte richtig liegen vielleicht, aber bei dem Produkt falsch und da kommen wir auch gleich dazu. Heute im Podcast geht's nämlich so ein bisschen um dieses, sollte man überhaupt da so ein bisschen rum, ich sage mal ganz in Anführungsstrichen, spielen oder zocken oder macht das überhaupt Sinn oder was soll man eigentlich machen? Weil wir haben ja immer euch im Blick, wir wollen nicht irgendwas erzählen, um irgendwie cool zu sein oder uns hier einen raushängen zu lassen und zu erklären, wie toll wir sind, weil wir uns da wie auskennen. Also ich ja sowieso nicht, wenn sich hier einer
ich
auskennt, dann ist es gewährt. Aber nee, es geht um viel mehr. Das haben ja unsere Hörer, glaube ich, auch schon verstanden. Und ich habe da heute ein Beispiel zugefunden.
Darf ich noch kurz was zu Geely sagen, bevor du deine geniale Delling-Überleitung machst?
Ja.
Was glaubst du denn, was jetzt zum Beispiel so ein Geely im Vergleich zu so einem Tesla wert ist?
Wahrscheinlich ein Zehntel, wenn überhaupt.
Ja, genau. Also ich habe jetzt auch keine, bin hier hängen ja gerade so nebenbei an meinem Handy und habe dich jetzt total unhöflich unterbrochen. Aber ich meine, so ein Tesla ist ja so knapp um die 600 Milliarden derzeit wert. Und ein Geely müsste so bei 30 Milliarden wert sein. Hm. Machen natürlich auch ganz tolle Autos.
Aber welchen haben die den Polestar gemacht oder wie war das nicht?
Geely ist an Volvo beteiligt, unter anderem auch der größte Aktionär von Daimler. Also Geely ist schon ziemlich mächtig, aber halt hier im Europaraum, glaube ich, kennen wenige Geely. Von daher, genau, mal gucken. Das Ding mit Geely ist halt, und das hat auch dein, ich bin jetzt echt schlecht vorbereitet mit genauen Zahlen mit Geely und will da auch gar keine Werbung machen, um Gottes Willen. Also ich habe schon gewarnt, dass das hier eine sehr risikobehaftete Aktie ist und das liegt vor allem...
Risiko.
Genau. Das ist wirklich, also das ist kein VW, muss man auch vorsichtig damit sein und ich würde jetzt hier niemanden raten, einfach mal in Geely reinzugehen. So, dann, das kann ich auch nicht. Das ist mein Disclaimer. Ich kenne eure Risikoeinschätzung nicht. Und Tragfähigkeit. So, Geely, du hast ja gesagt, die sind hier stark zurückgekommen. Und weißt du, was der Grund damals war bei Geely?
Naja, irgendwelche Auflagen, China, was weiß ich.
Also können wir gleich nochmal drüber sprechen. Also Geely war grundsätzlich, wollten die von ihrem Börsenlisting, wollten die auf eine an eine andere Börse, wo sie als Technologieunternehmen gelistet worden wären. Das heißt, und dann wären sie nicht mehr als Auto- oder E-Hersteller gelistet worden, sondern eben als Tech-Unternehmen. Und ein Tech-Unternehmen hat halt nun mal eine ganz andere Bewertung wie so ein E-Auto-Hersteller. Und darauf haben viele spekuliert und ist der Kurs erstmal durch die Decke. Und dann hat China gesagt, naja, sind noch nicht so überzeugt, liefert mal ein paar Daten, warum ihr ein Tech-Unternehmen seid. So wie, ähnlich wie bei Tesla auch. Ja, bei Tesla sagt, genau, es ist ein Tech-Unternehmen und kein reiner Autohersteller mehr. Und so das gleiche Story wollte eben Geely auch, weil sie eine höhere Bewertung wollten. Und das haben dann die chinesischen Aufsichtsbehörden gesagt, nee, so einfach ist das nicht. Und dann ist erstmal diese Erwartung, jetzt ein Tech-Unternehmen zu werden, zerschlagen worden. Und dann sind die erstmal abgeschmiert. Mal gucken, was noch kommt.
Ja, und an der Stelle habe ich mir gedacht, mal was Neues probieren. Ja, und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Ding. Ich glaube, Asien, der asiatische Markt oder alles, was in China passiert, das ist für die meisten Menschen so fern. Das ist so wie eine Glaskugel. Da kannst du gar nicht. Das ist ja, also ich meine, das weißt du nie bei irgendwelchen Unternehmen, aber ich finde, Asien hat irgendwie sowas ganz Mysterisches. Wir waren ja in China, also ich war schon zweimal in China. Die Geschichte ist auch jetzt gerade immer ein bisschen schlecht, wenn wir machen, im Mountainbike-Magazin zu lesen. Also Mountainbike-Magazin, das ist das Orangene im Regal beim Kiosk. Es gibt ja auch ein grünes, das ist das Bike-Magazin, das ist auch toll. Aber diesen Monat lohnt es sich, Mountainbike zu kaufen. Wir waren da zum Radfahren in Yunnan. Das ist eine kleine Provinz. Ich glaube, die zweitärmste in China. Also da ist nichts mit der ganzen Industrie und dem ganzen Kram. Das ist ja eher so in der Shanghai-Area und da Hongkong, Peking, denke ich. Aber einfach, man kriegt das schon auch im Kleinen mit, wie fortschrittlich die sind mit allem. Also die haben ja eine riesige Bevölkerung. Ich habe jetzt natürlich auch keine Zahlen im Kopf, aber die haben das alles unter Kontrolle. Ich würde sagen, naja, bisschen zu sehr unter Kontrolle, aber die sind schon krass. Also die sind uns von der Digitalisierung und allem, glaube ich, schon mächtig voraus. Hat man zumindest das Gefühl, wenn man dort ist. Und es drängt halt nicht viel von China nach draußen. Also was wir immer sehen, sind irgendwie volle Städte mit irgendwie Smog und Leuten mit Maske. Das ist ja jetzt gar nicht mehr so fremd, das Bild. Aber man hat überhaupt keine Nähe zu China,
Ja,
finde ich.
beziehungsweise China hat wenig sichtbaren Einfluss auf unsere westliche Welt.
Ja, aber wahrscheinlich, das kannst du ja besser beantworten, in einem ziemlichen wirtschaftlichen.
Ja, enorm, klar. Also, es heißt immer, hier wird von chinesischen Firmen gekauft und so. Also, das kommt ja nicht von irgendwo, wo dieser, ja, teilweise dieser Gedanke. Also, China ist eine Weltmacht, wirtschaftlich eine Weltmacht und der Gegenpol zur größten Volkswirtschaft der Welt, die USA.
Ja. Und wir stecken dazwischen.
Genau, Europa ist dazwischen.
Ja. Na gut, verlassen wir mal das Thema Marktüberblick. Ich wollte jetzt eigentlich gerade noch zurückfragen, weil du gesagt hast, du hast da nichts gefunden, was ich komisch finde, weil wenn du bist ja so eine Leseratte, du liest ja alles Mögliche durch und bist immer mega begeistert, wollte ich dich gerade fragen, was du sonst für einen Artikel empfehlen kannst diese Woche, weil du bist ja immer noch so hyper über dein neues Zeitabonnement. Gibt es da irgendwas, wo du den Leuten sagen
Ich bin
würdest?
einfach mal froh, nichts Wirtschaftliches lesen zu müssen.
Ja.
Das ist wahrscheinlich der Grund. Ich
Und dann
lese
hier
jetzt
der
eher
Podcast auch
so
noch.
Dossiers und so Kram.
Ja.
Nee, aber ja, nee, erzähl.
Ja, gibt es da irgendwas, wo du jetzt sagst, das ist so ein Eye-Opener? Weil ich finde, wenn man wie ich kein Leser ist und einen das langweilt und dann kriegst du auch noch irgendwann was vorgelegt. Also es war wahrscheinlich in der Schulzeit so, wo die wollten, dass ich halt irgendwie Faust und Nathan der Weise lese und die Leiden des jungen Werther, damit war es halt vorbei. Wenn mir da einer ein cooles Buch hingelegt hätte und gesagt hätte, wir lesen das, dann hätte ich vielleicht gesagt, gut, ich werde jetzt hier auch mehr lesen, aber ich hab da keinen Bock drauf. Und vielleicht sagst du ja, das ist was, wo du sagst, das ist richtig geil zum Lesen.
Ein Buch jetzt oder ein Artikel oder?
Egal, was dir jetzt so die letzte, also der latest Lesetipp von Julian. Das ist eine neue Rubrik. Julians latest Lesetipp.
Na, überlege ich mir für nächste Folge mal.
Oh.
Aber tatsächlich ist gerade eher, also der erste Gedanke dran, tatsächlich sich eher mit Büchern zu befassen, die über Dezentralisierung gehen oder Blockchain, Bitcoin, solche Themen. Das ist natürlich jetzt.
Bitcoin, ja, wir müssen ganz auf Bitcoin sagen. Vielleicht, ich weiß gar nicht, ob Podcasts auch so SEO gefiltert werden.
Na.
Bitcoin, 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 Kryptowährung. Ethereum. Apropos, Bitcoin steht bei 50.000. Ich glaube auch gerade wieder nah am
Euro.
All-Time-High. 50.000 Euro, 60.000 Dollar. Und Ethereum, das habe ich heute mal, also die zweitgrößte, ist das die zweitgrößte Kryptowährung? Schon.
Ja.
Ist allein im letzten Monat um 18% gestiegen.
Ja.
Das ist brutal.
Tja.
Brutal. Gut, dann hätten wir das SEO-Thema jetzt auch nicht. Nee, das eigentliche Hauptthema für diesen Podcast. Ich habe ja, oder für diese Folge, war mal wieder laufen die Woche und habe ein bisschen rein, hin und hier und da reingehört. Und es gab eine OMR-Folge Nummer 371 mit Ashton Kutcher. Und das war, ich weiß gar nicht mehr genau, wie er aussieht, aber ich kann mich an den Namen erinnern, dass ich den früher schon auch ein bisschen cool fand. Wahrscheinlich als der bei, wo war denn der dabei? Der hat doch eine eigene Punk hatte der gehabt. Bei MTB. MTB News, sage ich schon. Bei MTV. Ei, ei, ei. Und der hat dort ein Interview gegeben, was ich krass fand, weil von dem hat man lange nichts gehört und dann irgendwie beim OMR-Podcast. Und der hat, dann haben die gleich am Anfang ein Zitat gedroppt, was ich habe mir dann den ganzen Podcast angehört, aber dieses Zitat hat wirklich rausgestanden. Ich will es mal kurz vortragen und würde gerne mal deine Meinung dazu wissen.
Ja.
Also, Ashton Kutcher hat gesagt: Life is a journey, and if you are only interested in financial returns, that would be a pretty dull existence. But if you recognize the value can be the experience, you might see better financial returns because you recognize the mistakes you make. You learn, and sometimes knowledge is more valuable than money will ever be. Und ja, ich weiß nicht. Also,
Na, was
bottom
sagst du
line ist ja
dazu?
quasi, Wissen ist wichtiger als Geld. Obwohl er gleichzeitig sagt, naja, wenn man dann lernt, dann hat man better financial returns.
Das habe
Also
ich jetzt auch, ist mir auch
dann
hängen
geht es ja doch
geblieben
wieder
jetzt.
auf, um financial
Genau, um was
returns.
ging es ihm jetzt genau? Also es ist wahrscheinlich jetzt schwierig anhand von dem einen Zitat raus. Ich habe es nicht gehört. Genau, aber prinzipiell, wenn das, dass man sagt, ist a dull existence, also so eine dumpfe, graue Existenz, sich nur um Financial Returns, wenn sich darum alles dreht, ja, das unterstreiche ich natürlich. Also ich habe das nie verstanden, auch bin auch eher ein bisschen skeptisch mit diesen ganzen vielen Finanzpodcasts und Kommunikation, wie ich es gerade wahrnehme, dass halt auch einfach viele Leute anfangen, sich zu interessieren, stellen viele Fragen dazu, was ich prinzipiell gut finde. Was ich weniger gut finde, ist, dass ich oft die Sinnhaftigkeit dahinter nicht so ganz nachvollziehen kann. Also ich frage mich dann teilweise oft bei irgendwelchen, weiß nicht, Geschichten, Podcasts etc., Investoren in Anführungszeichen, was ist euer Sinn dahinter? Also warum macht ihr das? Und oft habe ich den Eindruck, und es ist sicherlich nicht auch zu verallgemeinern, und es gibt da sicher Ausnahmen. Der ein Teileindruck ist eben, dass es oft nur mal um Geld geht und um diese Financial Returns. Und das finde ich dann schon eher, da gebe ich Ashton Kutcher natürlich recht, das ist total primitiv. Das ist ziemlich kurz und das ist halt einfach nur, boah, geil, Geld. Und darum sollte, das muss jeder aber für sich definieren, welche Zielsetzungen er verfolgt. Für mich wäre das kein Ziel und würde mich auch nie glücklich machen. Und jetzt muss man natürlich auch sagen, wenn Ashton Kutcher sowas sagt, dann muss man auch fragen, woher kommt denn Ashton Kutcher? Also Ashton Kutcher ist jetzt niemand, der am Hungertuch nagt und Ashton Kutcher investiert bestimmt auch kräftig und jemand wie Ashton Kutcher ist keine Steffi Maat und ist kein Finanzjulian. Also der hat einfach ganz andere Voraussetzungen und kommt von einer ganz anderen Position, um sich solche Fragen stellen zu können. Also ich glaube, viele, die sich mit Finanzen beschäftigen, die haben ganz andere Bedürfnisse und ganz andere Fragestellungen. Also für die ist es schon wichtig, dass ein Financial Result da ist. Und für die ist einfach diese, es gibt ja auch diese Maslow'sche Bedürfnishierarchie. Ich weiß nicht, ob du davon mal was gehört
Nee.
hast. Also eine Bedürfnispyramide, sagt man ja, wo man sagt, okay.
Ach doch, ich glaube, das hast du schon mal. Aber erzähl nochmal.
Genau, also stell dir einfach eine Pyramide vor und die Pyramide enthält verschiedene Schichten an Grundbedürfnissen. Und die unterste Schicht sind physiologische Bedürfnisse. Also du sagst, du willst gesund sein, du willst ein Dach über dem Kopf, dass es dir gut geht, dass du frei atmen kannst. Das sind physiologische Bedürfnisse. Wenn die erfüllt sind, kümmerst du dich um Sicherheitsbedürfnisse. Du willst an der Straße, willst frei über die Straße gehen können, willst nicht angegriffen werden. Das wären Sicherheitsbedürfnisse. Dann kommen soziale Bedürfnisse. Du wirst Freunde haben, Familie. Dann würden individuelle Bedürfnisse kommen, wie Anerkennung, wie Wertschätzung, lauter solche Dinge. Und ganz an der Spitze wäre die Selbstverwirklichung. Und so ein Ashton Kutcher, der kommt natürlich von einem sehr hohen Standpunkt und der hat einfach ganz andere Voraussetzungen. Und natürlich ist für ihn der Financial Result gar nicht mehr relevant, weil ein zusätzliches Einkommen für ihn keinen zusätzlichen Nutzen oder nur einen sehr geringen Nutzen hat. Und für ihn ist, er kann natürlich einfach sagen, natürlich ist es wichtig, oder ist meine Priorität eine Selbstverwirklichung und die Selbstverwirklichung definiert er als Bildung. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen, obwohl ich nicht dieselben finanziellen Verhältnisse wie Ashton Kutcher habe. Also für mich ist es auch so, persönlich gesprochen, ich frage mich am Ende vom Tag, am Ende vom Tag schon, was weiß ich heute mehr als gestern? Und was habe ich heute gelernt und was nehme ich da mit? Also für mich ist das tatsächlich ein ganz großer Anreiz, dieses Thema Bildung. Aber ich denke, so jemand wie Ashton Kutcher hat einfach eine ganz andere Voraussetzungen, wenn er sowas sagt, und ist sicherlich nicht für jedermann geeignet. Und ich finde, das ist auch ein Riesenproblem fast schon, dass diese Podcasts für jedermann sind, aber die Sprecher nicht für jedermann sprechen, sondern für sich sprechen und die eine ganz andere Risikotragfähigkeit haben als die Leute, die es hören.
Ja, das habe ich mir auch notiert, Risikotragfähigkeit, weil das ist ja tatsächlich, also ich höre ja auch da zum Beispiel Doppelgänger, über den haben wir ja schon viel gesprochen, und der Podcast ist ja, das ist halt auch so ein bisschen ähnlich wie bei uns, einer, der vermeintlich total viel Ahnung hat, ich weiß nicht genau, was er alles macht, aber dieser Pip, Glöckler, oder wie heißt, und der andere, der ihm so Fragen stellt, also ein bisschen ähnlich wie bei uns, und das sind ja Themen, also das ist halt interessant. Ich finde es auch interessant, das zu hören, aber das ist ja immer so, also es ist schon so oft vorgekommen, oder? Ich komme dann vom Laufen, habe mir dann so ein Ding angehört und quatsche dann wie voll, und Julian verdreht dann immer die Augen, weil das alles so speziell ist und so und teilweise so, also das trifft ja gar nicht auf mich zu. Mhm. Ich nehme es aber so auf. Ich denke so, boah, jetzt habe ich echt Informationen, die haben so wenige, und jetzt gucke ich mal, was kann ich damit machen? Mhm. Und ja, der ist ja wahrscheinlich, ich kenne natürlich die finanziellen Verhältnisse nicht, also doch ein bisschen, weil der redet ja offen drüber, und allein das ist ja schon so schwierig. Weiß ich nicht. Und dann glaube ich, der hat dann schon ein höheres Risiko, eine höhere Risikotragfähigkeit. Obwohl ich merke gerade, ich habe dasselbe gemacht, ne? Ich habe auch von Gili gesprochen, verdammt. Mhm. Obwohl ich gar keine hohe Risikotragfähigkeit habe.
Deswegen habe ich auch so ein bisschen versucht zu bremsen und sagen, das ist sehr risikobehaftet.
Nee. Ja, aber das ist alles nur wegen dem Podcast. Ich muss ja auch Skin in the Game.
Ja, genau.
Also kann ja nicht rumquatschen und dann probiere ich es nicht.
Um jetzt gleich mit dem Finger auf alle wieder zu zeigen, er hat natürlich in der Hinsicht auch noch recht, das habe ich noch gar nicht gesagt, du lernst, wenn man das jetzt mal sagt, nur aus einer wenn man rein in dieser finanziellen Perspektive bleibt. Und er sagt, viel wichtiger als der Financial Return ist, dass du was mitnimmst, aus einer finanziellen Sicht interpretiere ich das jetzt, dann hat er in dem Sinn schon recht, du nimmst nur wirklich mal was mit, wenn du selber drinsteckst.
Lernen durch Schmerz.
Ja, wirklich. Also das ist tatsächlich, ich habe auch, muss ich gestehen, auch schon mir deutlich die Hände verbrannt mit Dingen, wo ich dachte, ich verstehe sie, die habe ich aber nicht. Und ich habe sie erst wirklich verstanden, als ich drin gesteckt bin, und ja, und es halt mal auch nicht so gut lief. Aber das ist ja das auch ein bisschen so eine Kompetenz von einem Menschen, dass er dazu lernt. Also er macht dann nicht die Fehler zweimal, sondern lernt aus diesen Fehlern, und man lernt sich auch selber ein bisschen besser kennen. Das ist jetzt aber auch wieder so ein Punkt, wo man sagt, naja, wer kann sich das denn erlauben? Also ja, das würde ich auch niemandem empfehlen. Jetzt hier brennt mal ein bisschen Geld an und dann guckt mal, wie es weitergeht. Also das kann ich niemandem empfehlen.
Vor allem die Leute, die jetzt irgendwie Familie haben oder gerade ein Haus abbezahlen und die so ein bisschen darauf angewiesen sind, dass ihr Geld auch da bleibt. Da ist es ja eigentlich, das ist ja grob fahrlässig.
Ja.
Aber nochmal zurückzukommen, mich würde interessieren, also wenn man jetzt mal Wissen nicht nur auf finanzielles Wissen oder finanzielles Learning beschränkt, sondern man sagt, also ich schmeiße jetzt einfach mal diesen Satz in den Raum, Wissen ist den Wohlhabenden vorbehalten. Finde ich, ist sehr progressiv gesagt, oder sehr, ja, wie soll ich sagen, nicht progressiv, sondern wahrscheinlich eher, jetzt hier gerade
so ein weißer Proll-Audi vorbei.
Ein kleiner Proll-Audi mit richtig Wumms. Samstagabend machen wir Party, egal was hier Corona ist oder nicht. Hauptsache das Auto ist an und wir können etwas die Musik brummen und dann machen wir die Scheibe runter.
Machst du gerade einen Inder nach?
Weiß nicht, was ich mache. Egal. ja, also Wissen ist nur ein Wohlhaben. Das meine ich so, wenn du, wie du sagst, in dieser Pyramide da ganz unten bist und du halt gucken musst, dass du deine Miete zahlst und vielleicht deine Kinder durchfütterst und den ganzen Tag arbeitest von früh bis spät. Wo willst du noch Wissen im Sinne von dich belesen und dich mit solchen Sachen beschäftigen? Wo willst du das herkriegen? Ja. Also Allein die OMR-Seite, wo ich vorhin war, da waren so viele Artikel, die ich jetzt total interessant fand. Bis ich die alle gelesen hätte, wäre irgendwie das Wochenende rum. Dann wäre das weg. Und wir haben hier keine Kinder und so
rundherum springen. Also, und dann würdest du dir vermutlich eine Meinung draus bilden und dann würdest du sagen, ah, jetzt weiß ich aber Bescheid und jetzt versuche ich mal was.
Ja, genau. Und dann ist es aber gar nicht, das ist ja vielleicht auch wieder, die haben ja auch ein kommerzielles Interesse. Ja,
natürlich.
Also, das ist echt, also du brauchst für Wissen, glaube ich, schon Zeit und Zeit ist ja wiederum, also sind halt Ressourcen.
Ja, genau. Ich mach mal einen Schritt zurück mit nochmal diesem Risikotragfähigkeitsprinzip, das ja hier alles so ein bisschen durchdringt und immer mitschwingt. Also Risikotragfähigkeit bedeutet, oder besteht, anders gesagt, aus zwei wesentlichen Treibern. Das eine ist deine Risikobereitschaft. Also was bist du überhaupt für ein Typ dafür, Risiko einzugehen? Also scheust du eher Risiko oder freust du dich mit dem, gehst du gern Risiken ein? Das trägt zu deiner Risikotragfähigkeit bei. Also je höher deine Bereitschaft, desto auch tendenziell höher deine Risikotragfähigkeit. Die wesentliche Säule der Risikotragfähigkeit ist aber deine, wie viel Risiko kannst du denn überhaupt aufnehmen? Also was ist deine Risikofähigkeit? Im Englischen spricht man von Risk Ability. Ich denke mal, Risikofähigkeit ist dann ganz okay übersetzt. Und das hängt natürlich ganz stark davon ab, was hast du denn für Power? Also für finanzielle Power. Hast du vererbt? Hast du ganz viel gespart? Kannst du dir das leisten? Bist du Multimillionär? Bist du Hartz-IV-Empfänger? Was hast du denn für zukünftige Ausgaben? Also musst du irgendwie für dein Kind die teure Uni-Ausbildung bezahlen? Musst du ein Haus abbezahlen? Hast du gesundheitliche Verpflichtungen oder halt Ausgaben? Lauter solche Dinge, das alles kann deine Risikofähigkeit bzw. Tragfähigkeit ganz erheblich beeinflussen. Und das muss immer mitschwingen bei der Entscheidung, beim Treffen von Investitionen. Also ich würde jetzt niemandem empfehlen, der eine geringe Risikotragfähigkeit hat, in Gili zu investieren.
Ja, ich sehe es immer so, alles, was ich irgendwo investiere für so Einzeltitel, also wo ich wirklich, also ich mache mir jetzt beim DAX zum Beispiel oder bei diesem nicht ESG, sondern bei dem wie heißt das Ding? MSCI World hier, ja. Da mache ich mir nicht so viel Gedanken. Aber bei so einzelnen Sachen denke ich mir so, das Geld, was ich da jetzt reinstecke, wenn das weg wäre, dann würde ich mich jetzt zwar ärgern, aber es würde nichts ändern.
Ja.
Es ist dann halt weg, dann also ich versetze mich gefühlstechnisch schon da rein, das Geld wäre weg.
Ja. Das nennt man Mental Accounting übrigens.
Ja, so wie halt Wirecard. Ich stelle mir halt vor, es kann ja alles passieren, also das kann man nicht vorhersehen. Das Geld ist weg, komplett, morgen. Dann wäre das okay, weil ich weiß, dass ich halt gerade das so lernen will.
Ja.
Aber das ist natürlich...
Aber ja. das kann sich aber auch...
Das ändert sich ganz schnell. Und zwar, wenn wir hier ein Haus hinstellen, dann ist Schluss mit dem Quark.
Also das ist aber interessant von dir zu hören, weil das nennt man auch, spricht man im Englischen von so einem Goal-Based Approach. Das heißt, also tatsächlich denken Investoren oder auch Privatinvestoren gerade in diesen verschiedenen Abschichtungen. Die sagen, okay, ich habe so Grundbedürfnisse auch und da mache ich jetzt so diversifizierte Produkte wie ein MSCI World und da ist einfach das Geld safe und das lege ich da an und dann ist gut. Und das befriedigt so meine Grunderwartungen. Beziehungsweise soll halt eine gewisse Rendite machen, aber auch nicht zu viel und ist relativ sicher. Und dann kann man und wenn man sagt, okay, man hat diese Grundbedürfnisse, da ist so ein bestimmtes Grundvermögen da eingezahlt, beziehungsweise erwartet sich so eine Mindestrendite und dann bleibt noch was über und dieses zusätzliche Einkommen, wo du sagst, ist dann Spielgeld, da gehe ich dann hohe Risiken ein und bin dann bereit, auch hohe Verluste zu tragen, beziehungsweise würde auch eher höhere Renditen erwarten als jetzt in meinem sicheren Teil der Pyramide.
Ja, aber ich finde halt, das muss man auch nochmal abwägen, weil zum Beispiel wir sind ja Typen, oder ich würde mich mal so einschätzen, kann ja nur von mir, oder ich kann, glaube ich, von uns reden, wir sind ja nicht so, wie soll ich sagen, ausgiebig. Also wir wollen ja nicht, es gibt ja viele Leute, die sagen, es muss jedes Jahr der teure Urlaub sein.
Mhm.
Da ist uns alles egal, da hauen wir halt, je nachdem wie groß die Familie ist, ein paar tausend Euro auf den Kopf. Oder wir brauchen unbedingt das geile Auto, weil das muss sein. Und wenn man diese Sachen hat, dann tut man sich ja schon was Gutes. Und ich glaube, Wir haben das halt nicht und das ist so das Geld, wo ich denke, das probieren wir jetzt halt da irgendwie aus. Und wenn es dann weg ist, dann ist es halt wie jetzt, könnten wir jetzt keinen Urlaub mehr machen. Ist aber auch nicht schlimm, weil wir wollen das ja dann so in dem Fall. Also es kann quasi nur gut ausgehen. Also alles, was nicht alles verlieren ist, ist quasi was Positives.
Alles, was nicht verlieren, ist das quasi
Ah, ich glaube, ich habe ein komisches Mindset. Muss ich ein bisschen dran rumschrauben vielleicht. Ja, aber ich gehe ja schon vorher davon aus, ich würde es verlieren.
Ah, okay.
Und das heißt dann, alles, was dann noch positiv ist, ist halt mega positiv. Und wenn alles so bleibt, wie es ist und es alles auf nur, also sich nicht hoch und runter bewegt, dann ist es quasi
Andere Frage, wenn
auch
du
positiv.
erwartest, dass du es verlierst, warum investierst du es dann?
Na, einfach nur, damit ich ja nicht enttäuscht bin. Das ist wie früher beim Rennfahren war das auch so. Ich bin immer so rangegangen. Das war halt natürlich der Fehler. Beim Rennfahren darfst du das nicht machen. Beim Rennfahren musst du dir sagen, ich gewinne. Aber ich
Letzter Platz ist nicht so schlecht.
nee, ich habe mir halt ein Ziel gesetzt, was ich quasi, also wenn ich das nicht erreiche, dann ist quasi, dann bin ich auch wirklich richtig schlecht gewesen. Also wenn meinetwegen, keine Ahnung, 8 Fahrerinnen am Start waren, so, dann habe ich mir gesagt, ich muss eigentlich Top 3 fahren. Also Dritte muss ich werden, obwohl ich hätte gewinnen können. Aber ich habe mir einfach im Kopf so eingebläut, Dritter wäre so, da wäre ich zufrieden. Da bin ich natürlich Dritter geworden. Also da funktioniert das nicht. Aber bei Anlagen wahrscheinlich schon. Da gehe ich halt einfach davon vom Schlimmsten aus und sag so, das wäre dann auch okay. Also wenn ich den letzten Platz mache, dann bin ich zufrieden dabei gewesen zu sein. Das würde ich beim Rennfahren jetzt auch nicht sagen. Egal, jetzt habe ich mich ein bisschen vertieft in die Sache. Nee, ich will dich noch was fragen.
Ja, frag.
Und zwar wäre das quasi die Rubrik Finanzlexikon,
Ja.
wenn wir die nochmal aufleben lassen wollen. Und zwar hat gegen Ende der Diskussion der Ashton Kutcher, also der Dings, der wie heißt er denn, der Moderator Westermeier, hat. Oder wer ist der Westermeier? Egal.
Westernhagen.
Nee, wissen wir es nicht. Der hat ihn irgendwie einen Haufen Fragen wegen Venture Capital gefragt. Und ich weiß, ich wusste, also ich habe mich ein bisschen jetzt informiert, aber ich will es gerne von dir hören. Was ist das eigentlich?
Venture Capital kannst du übersetzen mit dem deutschen Wort Wagniskapital. Und das Wagniskapital in dem Sinn ist auch außer börsentlich, heißt das so, außerbörsentlich. Das heißt, du hast zum Beispiel ein Start-up und das steckt jetzt noch in seiner Entwicklungsphase und braucht aber viel Kapital, um jetzt zu wachsen oder den nächsten Schritt zu gehen. Und dann kann sie sich sogenanntes Venture Capital holen. Und Venture Capital in dem Sinne Wagniskapital, weil du nicht weißt, ob dieses Startup ja was wird. Also Startups haben ja einen Prozess, wo sie am Anfang erstmal rote Zahlen schreiben. Also sie machen keinen Gewinn, sondern du musst investieren, investieren, investieren. Und irgendwann hoffen sie dann in die schwarzen Zahlen zu kommen, dass dann das profitabel wird. Das ist ja bei einem Startup im ersten Sinne nicht der Fall. Das heißt, Wagniskapital hat auch, wie du jetzt auch vorhin gesagt hast, erstmal das Risiko, dass das Geld weg ist. Wenn das Ganze aber gut geht, dann hast du natürlich höhere Rendite, als wenn du das jetzt in eine VW-Aktie stecken würdest. Und deswegen Venture Capital, hohes Risiko möglich und dann auch möglicherweise hohen Ertrag. Jetzt ist das so, das sind meistens Venture Capital Funds, also irgendwelche Fonds oder Beteiligungsgesellschaften, die sich dann eben an diesen Startups beteiligen, meistens als Anteilseigner. Also so, wenn du zum Beispiel Höhle der Löwen gucken würdest, dann würdest so ein Frank Thelen sagen, ich biete dir 25% für, weiß ich nicht, 50.000, dann wäre er ein Risikokapitalgeber und würde da mit seiner Venture Capital Beteiligungsgesellschaft, Frank Thelen hat übrigens eine VC-Gesellschaft, die nennt sich Freigeist, glaube ich, genau. Und da investiert er eben in diese Unternehmen. Und das ist dann meistens auch Eigenkapital, deswegen wird da auch oft der Begriff Private Equity mit reingeworfen, wo ich dabei aber sagen muss, Private Equity ist jetzt nicht nur Venture Capital, sondern das können auch andere Unternehmen, also gestandene Unternehmen sein.
Wow, okay. Und Venture Capital, so wie es anhört, muss man ja jetzt sagen, ist natürlich auch den, sagen wir mal in Anführungsstrichen, wohlbetuchten oder den Reichen, wenn man das so sagen darf, vorenthalten. Es kann ja kein normaler Mensch sich hier an irgendwelchen Startups beteiligen, einfach so, oder? Also das wäre ja auch
Jein.
ein bisschen, das wäre ja schnell mal ein Schuss ins Bein.
Genau, also du brauchst eine hohe Risikotragfähigkeit.
Noch höher als für irgendwelche Einzeltitel wahrscheinlich.
Genau, also genau, das ist ein hoch wagendes Kapital. Also
Das
es
ist wie
kann
Roulette spielen fast schon.
so in so eine Raketenfirma zu investieren, das kann halt auf den Mond gehen oder in die Tonne. Also es kann in alle Richtungen gehen und ist tatsächlich natürlich Beteiligungsgesellschaften, also diese VC-Gesellschaften, das sind dann oft ein paar Unternehmer und das sind meistens dann halt in vielen Fällen sind es ein paar Einzelpersonen, sehr wohlhabende Einzelpersonen, die das machen. Es gibt aber auch zum Beispiel den Hightech-Gründerfonds, der ist sogar staatlich subventioniert, dass die KfW, die Kreditanstalt für Wiederaufbau mit dabei, der Bund finanziert das mit und das geht auch. Also du kannst auch staatlich getriebene Beteiligungs-VC-Gesellschaften haben. Wie kannst du jetzt als Steffi Maat da mitmachen? Ja, eher weniger. Du könntest nur über, ich habe mir gesagt, das ist außerbörslich, das heißt, du kannst das nicht an der Börse kaufen, sondern du müsstest die Beteiligungsgesellschaft, wenn sie an der Börse ist, die könntest du kaufen. Das heißt, du könntest über die VC-Gesellschaft könntest du dann da teilhaben.
Aber dann hast du an allen Sachen Teil, die machen, nicht an einem
Genau,
bestimmten.
dann hättest du an dem kompletten Paket,
Ja.
würdest da teilhaben. Und so Venture Capital Funds machen auch manchmal so Funding Rounds. Das ist aber auch wiederum für eher ausgewählte Leute mit sehr viel Kohle.
Ja, aber das ist ja irgendwie, finde ich, ja das Krasse. So, und dann schließt sich auch der Kreis mit dem, was Ashton Kutcher gesagt hat. Der sagt halt ja, und es geht ihm ums Learning und es geht gar nicht so um die Financial Returns, aber der spricht ja auf einem ganz anderen Niveau. Ich meine, der hat dann auch erzählt, dass er halt irgendwelche Sachen für Rechte oder Kinder, Bilder von Kindern im Netz, die er irgendwie da entfernen lassen will oder so. Und das sind ja alles total gute und tolle Sachen. Die Frage ist halt immer, inwiefern ist das dann wirklich. Also man kann dann was Gutes tun, das ist ja keine Frage, aber das ist ja so ein schmaler Grat. Inwiefern ist dann irgendwas, was er da tut, was vermeintlich halt für die Forschung oder was weiß ich was ist, am Ende ja doch wieder für einen Financial Return?
Ja.
Also das ist ganz schwierig.
Ich
Also ich.
glaube auch, also ich glaube A, in erster Linie braucht er diesen Financial Return nicht mehr, um sich selber einen Nutzen zu stiften, sondern ihm geht es dann eher um nicht monetäre Ziele, wie zum Beispiel, er macht was Gutes
Ja,
einfach, er
das ist ja auch
sucht eine,
super.
ja.
Das hatten wir auch im letzten Podcast, oder? War das nicht da, wo ich gesagt habe, wo ich irgendwas vorgelesen habe, dass die höchste Form des zufriedenen Lebens irgendwie ist, dass man was weitergeben darf? Und da habe ich doch gesagt, dass es halt schwierig ist, wenn du dann irgendwie da, was weiß ich, na, ob es das dann bringt, dass du, was weiß ich, ständig beim Essen einen Haufen Trinkgeld geben kannst oder an irgendwelche Sachen spendest, einfach so, ob das dann so glücklich macht. Aber
Nee.
anscheinend ist das so.
Ja, meinst du?
Meine Uhr
Ich
sagt, es ist Zeit, sich zu bewegen. Ich stehe auf
es
und gehe ein bisschen.
ist Zeit, sich zu verabschieden.
Oh Gott. Nee, das noch nicht.
Ich glaube halt, Geld ist halt, es kann dir einfach unglaublich viel ermöglichen. Also es gibt dir einfach unglaublich viel Ressourcen, dich mit wirklich schönen, wichtigen Dingen beschäftigen zu können. Und das ist halt leider, ich will es gar nicht so systemkritisch sein, aber wir haben. Es ist uns oftmals nicht so schnell einfach möglich, uns jetzt in Themengebiete zu bewegen, wo wir keinen finanziellen Nutzen haben. Also es geht halt teilweise einfach nicht.
Ja,
Also du kannst
genau.
nicht nur gemeinnützig sein und selber verhungern. Das funktioniert nicht und das ist halt eine große Schwachstelle im Kapitalismus, muss man auch mal sagen, in unserem gesellschaftlichen System. Von daher bin ich der Letzte, der Ashton Kutcher jetzt für dieses Zitat ans Bein pinkelt, weil er, solange du irgendwas Gutes tust, ist mir das lieber als gar nichts Gutes zu tun. Also das ist mir wirklich dann, ja, das ist mir dann wesentlich lieber als, ich bin froh, dass er reich ist und was Gutes davon
Ja,
abgeben kann.
das hoffe ich halt. Das ist so ein bisschen das Ding. Also eigentlich fand ich das total, was er gesagt hat, also alles sehr, sehr spannend und sehr interessant und irgendwie so ein bisschen die Hoffnung, dass viele sich so verhalten wie er. Also klar, ich meine, ich gönne ihm das auch. Der hat ja auch gesagt, der kommt ja auch gar nicht aus mega guten Verhältnissen. Also der hat sich das alles selber erarbeitet so und da finde ich das toll, wenn er sich jetzt mit sowas beschäftigt. Und da irgendwie, anstatt jetzt einfach nur sein Reichtum, oder ich weiß ja nicht, wie viel er hat, aber halt irgendwie zu genießen, sondern dass er sagt, ich will hier und da und dort noch was machen. Und das ist nicht einfach nur Geld spenden, sondern ich beteilige mich an irgendwas Guten.
Ja.
Also das ist ja dasselbe wie, ich weiß nicht, da habe ich jetzt gar keine Ahnung, da bin ich jetzt auch ganz dumm Eis, aber ich habe ja auch immer, also wenn jemand sagt, wir spenden hier für Afrika oder so, dann denke ich mir, also das wird ja aber auch schon gemacht. Es wäre natürlich viel besser zu versuchen, statt irgendwie Geld einfach zu geben oder die, weißt du, also die zu bilden, dass die sich selber helfen können. Aber das wird ja wahrscheinlich auch schon gemacht. Aber das ist ein bisschen dasselbe Prinzip. Also das finde ich halt schon cool, dass es so Leute wie ihn gibt, die da so viel investieren in irgendwelche Startups. Und der investiert ja auch ganz viel in deutsche Startups. Müsst ihr dir halt mal anhören, den Podcast.
Ja, muss ich mal machen. Ich will noch dazu sagen, nicht, dass das jetzt falsch rüberkommt. Reich sein ist keine Bedingung, Gutes zu tun. Also finanziell.
Das ist ähnlich, aber auf einer großen Ebene, wenn du wirklich, wenn es um eine...
Es fällt dir leichter, ja.
Ja, aber wenn du wirklich, wenn du was Größeres bewegen willst, halt irgendeine Firma oder irgendeine Idee oder, hatte ich mir auch durchgelesen, dieses soziale Risikokapital, also dass man halt für Förderung und Initiativen, Ideen und Projekte die Problemlösungen im sozialen Bereich lösen sollen, wenn du da dich beteiligen kannst, ist natürlich mega. Und das kann man natürlich auch machen mit seinem Geld. Aber da, also nicht wir, sondern die, die halt dann wirklich, wirklich viel übrig haben. Aber ich glaube, das Thema haben wir ganz gut durchgesprochen, oder was denkst du?
Na, denke ich doch.
Also ich fand es mega interessant. Das sag ich jetzt mal. Jetzt habe ich schon wieder gesagt. Ich habe noch einen Satz, den du vorhin gesagt hast, den will ich auch nochmal droppen, weil ich glaube, dass der auch ganz dazu passt, ganz gut dazu passt. Also allgemein, um das mal abzurunden, wir haben jetzt eigentlich zwei Themen gehabt. Das eine Thema war ja so dieses, was wir jetzt gerade hatten, noch mit Ashton Kutcher und kann man denn wirklich, geht es eigentlich immer um Financial Returns oder um mehr?
Ja.
Und dann hast du ja um das gesprochen und das ist ja auch das, was unsere Hörer wahrscheinlich interessiert, also unsere Hörer sind ja wahrscheinlich nicht die, die jetzt so echt kutschermäßig überall ihr VC-Tum ausleben können. VC ist richtig, ne?
Ja.
Venture Capital. Sondern so die ganz normalen Leute. Und du hast gesagt, dass die Leute denken, dass er aus ihrem Wissen, also das ist nicht verallgemeinert. Also das könnte ich auch auf mich beziehen. Ich höre irgendwie zwei Podcasts und denke, ich weiß alles.
Ja.
Gott sei Dank kann ich dich noch fragen. Also die Leute denken, dass ihr Wissen aus Podcasts reicht, um durch Investieren, also Privatier zu werden.
Ja.
Dass das irgendwie ein Märchen ist. Also du sagst wirklich klipp und klar, das gibt's nicht. Also es geht nicht.
Es geht alles. Man muss nur eine realistische Einschätzung davon haben. Und ich habe den Eindruck, dass, und das belegen ja diese unzähligen Podcasts, wie eingeschlossen, die sich genau um diese Themen beschäftigen. Also wir haben ja auch einen digitalen Wandel, wo es einfach der Zugang zu Kapitalmärkten einfach schneller ist und immer mehr Leute sich dafür interessieren. Und das natürlich sehr reizvoll ist und wir auch in so einer Art Gründerzeit leben. Also dieses ganze Facebook, Google, diese ganzen Garagen-Startups, das ist irgendwie, das haftet an unserer Generation und jeder hat so ein bisschen, will am liebsten eigentlich auch diese große Idee irgendwann haben, mit der er dann Startup macht.
Ich auch.
Ja, es ist ja auch was Schönes. Also ich finde dieses Unternehmertum und diesen Ehrgeiz, das finde ich schön. Das finde ich schön, wenn man was bewegen will und Ziele hat und so eine Eigenständigkeit erreichen will. Und das will ich auch gar nicht einschränken. Ich will darauf hinweisen, dass jetzt mit ein bisschen Geld an die Börse zu bringen oder in irgendwelchen Aktien zu investieren, das wird euch nicht finanziell unabhängig machen in 99,9% der Fälle. Und ich bitte immer, und ich glaube eben, das wird immer so suggeriert, und das meinte ich auch vorhin, es sprechen Leute mit einer ganz anderen Risikotragfähigkeit und die kommen aus einer ganz anderen Warte. Und das ist nicht transferierbar auf die eigene Situation und man sollte sich immer entscheiden, ist das, was derjenige, diejenige erzählt, ist das auf meine Lebenssituation anwendbar und was sind denn überhaupt meine, wie viel Risiko kann ich denn tragen? Also es bringt nichts jetzt wirklich zu sagen, oh ja, ich habe jetzt noch gehört, Immobilien sind eine coole Sache, kaufe ich mir mal jetzt, weil die Zinsen niedrig sind und ich gehört habe, damit kann man Geld machen, mir mal 5 Immobilien, das ist alles nicht so... das ist alles kein Selbstläufer und wir sind keine, also wir, wenn ich sage wir, dann meine ich die breite Masse, wir sind keine Investoren, Venture Capital, Geldgeber. Wir sind ganz normale Sparkassensparer, die an der Börse jetzt ein bisschen Luft schnuppern. Sorry für diese Ernüchterung.
Nee, ich finde das ja super. Also, das ist ja das, was wir hoffen, uns so ein bisschen abhebt von den anderen Podcasts. Das soll ja nicht heißen, dass wir nichts machen können. Also man
Nee.
kann ja super Sachen machen. Also man kann auf alle Fälle, wenn man sich selber damit beschäftigt, wesentlich besser sein Geld anlegen, als würde man zur Sparkasse gehen.
Interessiert euch für die Zusammenhänge, wie die Dinge funktionieren, woher euer Geld kommt, seid eigenverantwortlich. Und
Oder fragt uns.
oder fragt uns und kommt
Julian, respektive Julian.
und wenn dabei jetzt noch ein bisschen mehr Geld rumkommt als auf dem Sparbuch, was ich hoffe, dann toll, toll gemacht, aber erwartet nicht jetzt irgendwie, genau.
Aber ich finde selber was machen, also da kann ich ja wieder auf mich beziehen. Können wir auch gleich zur Investition der Woche kommen. Habe ich ja letzte Woche schon gesagt, oder vor 2 Wochen. Ich habe ja nun in den Merchandise-Projekt echt investiert. Zeit, viel Zeit und noch ein bisschen Geld. Und ich habe so viel dabei gelernt, da kommen wir wieder zu Ashton Kutcher. Also es hat wirklich Spaß gemacht, das durchzuziehen, diese ganzen Zusammenhänge zu verstehen. Aber wie du jetzt auch schon gerade gesagt hast, meist, man wird dadurch nicht reich, also auf keinen Fall, was auch viel damit zu tun hat. Also wie, das zu machen ist erstmal,
Monetär reich, ja. Aber
das,
du hast was gelernt, da bist
genau.
du wieder bei Ashton Kutcher.
Aber das Gute ist, sowas zu machen und anzufangen, ist immer gut, weil es unsere Wirtschaft hilft. Also ich habe ja jetzt, also mit allem, was ich erwirtschaftet. Das Problem ist, dass die Kosten so hoch sind. Also die Mehrwertsteuer und die Einkommensteuer, wenn du das abziehst von deinem Gewinn, dann ist kein Gewinn mehr da. Und aber trotzdem weiß ich ja wiederum, also ich habe so diese vielleicht blauäugige Vorstellung, dass meine Steuern auch wirklich was bewirken. Also
Ja, schöne Idee.
wenn ich die Arbeit jetzt nicht gemacht hätte, hätte ich auch keine Steuern erwirtschaftet, die wiederum irgendwo gebraucht werden. Und wenn alle irgendwie versuchen, was Kleines aufzubauen, was nicht viel Geld abwirft, aber trotzdem denen Spaß macht und irgendwie die was lernen lässt und die dadurch aber Steuern erwirtschaften, dann haben sie auch was erreicht irgendwie. Das war wieder.
Nee, ich finde das, find das schön.
Jetzt hat
Das
wieder
ist ein solidarisch,
die Mutter Teresa gesprochen.
sozialer Gedanke.
Ja. Ich komme ja auch aus der ehemaligen DDR.
Ja,
Ich bin so aufgewachsen.
Theresa Maat.
Muss man mal schön tüchtig sein.
Ja.
Hast du eine Investition der Woche?
Ich habe nur Fehlinvestitionen der Woche.
Oh Gott, was denn?
Ich habe Ripple verkauft.
Was ist Ripple?
Ripple ist, war zwischenzeitlich mal die drittgrößte Kryptowährung.
Und was ist passiert mit Ripple?
Ripple ist dann irgendwann mal in Verruf geraten, dass. Also ich hatte die schon vor sehr langer Zeit gekauft und auch nicht in großen Mengen, aber war auch nie wirklich Fan davon. Kann ich gleich nochmal erzählen. Genau, und die hatten dann auch ein paar rechtliche Probleme von der Aufsicht, worauf der Kurs ziemlich eingekracht ist. Und der konnte sich aber jetzt in den letzten Wochen. Ist jetzt so warm?
Mir ist übelst warm. Ich muss das Fenster aufmachen.
Ich erzähle mal weiter, ne? Komm mal vorbei. Ah, gut. So. Hat sich dann ein bisschen wieder erholt und dann dachte ich mir, komm, ich bin eh kein Fan von Ripple, verkaufe ich das Ding jetzt. Und eine Woche später ist das Ding einfach mal 70% teurer. Nee, Quatsch, 120% teurer. Und das ist dann, habe ich so eine geringe, ach, hätte ich mal, Gedanke. Was aber totaler Quatsch ist, weil es ja trotzdem gewinnbringend war, finanziell. Und
Und du hast was
aber, man ja
gelernt.
was gelernt, genau.
Ja,
Aber
ja.
ich finde Triple scheiße, von daher alles gut. Das ist aber auch dieses Ding, man findet Werttitel immer gut, wenn man sie hat und immer scheiße, wenn man sie nicht hat. Das geht mir auch bei Tesla nach wie vor so, weil ich es damals verkauft habe und dann danach ist es durch die Decke. Und ich fühle, also man fühlt sich, das kann ich zumindest von mir sagen, da bin ich so ein, habe ich so ein Verhaltens, also Verhaltensökonomie ist das ja dann. Also du fühlst dich wohler, wenn du einen Finanztitel besitzt, als wenn du nicht mehr besitzt. Egal, ob du jetzt damit Gewinn gemacht hast oder
Ja,
nicht.
ist echt so. Das ist echt krass.
Ja. Also Geld macht nicht glücklich, sondern der Besitz von dem Ding.
Ja,
Und
und da hat man das
dieses,
Geld nicht,
wenn.
sondern man ist nur irgendwie investiert und ist halt so, man sitzt so ein bisschen in der Achterbahn.
Ja, genau, das macht ja mehr Spaß als
Ja,
wie.
und von draußen da stehen und gucken, wie die Achterbahn hoch und runter fährt, ist halt langweilig. Du willst ja
Genau.
drinnen sitzen.
Genau.
Und das ist ja eine tolle Metapher, oder?
Und wenn du vom Looping ausgestiegen bist, ist nochmal kacke.
Ja, und wenn du während dem Looping aussteigst, ist noch beschissener.
Ja, manche Achterbahnen sind auch schon aus der Bahn geflogen.
Ja. Haben wir eh heute gesagt, wenn hier der Corona vorbei ist, unbedingt mal in Freizeitpark.
Unbedingt.
Da hätte ich Bock drauf.
Was sind deine Fehlinvestitionen?
Ja, meine Fehlinvestition ist, also ich bin ja Hobbyfriseur.
Ah ja.
Auch noch.
Mhm.
Wie du weißt, du bist ja mein einziger Kunde.
Stammkunde.
Außer die zwei Kinder. Und ich wollte mir jetzt mal eine Effilierschere noch zulegen, zusätzlich zu meiner normalen Schere, die ich von meiner Cousine bekommen habe, die ja wirklich Friseur ist. Mhm. Und das war halt krass, weil ich wollte halt keine billige. Aber bei Amazon gab es nur die billigen, also so um 20, 30 Euro im Set oder gleich 200. Mhm. Da dachte ich so, also ich würde tatsächlich 80 Euro ausgeben oder so, aber keine 200.
Mhm.
Und dann habe ich halt eine für 30 genommen. Und die war halt Schrott.
Mhm.
Also das ist halt schon krass. Also
ja. Und jetzt kaufst du dir für 200 und machst noch einen
Friseur. Ich weiß nicht, was ich jetzt mache. Also ganz ehrlich, vielleicht hört hier irgendeine Friseurin oder ein Friseur zu, die mir sagen können, was ich jetzt tun soll. Weil die werden wahrscheinlich sagen, also meine Cousine hat gesagt, das ja, glaube ich, oder hat das mal gesagt, als ich sie gefragt habe, wie ich am besten Männerhaarschnitt mache, hat sie gesagt, ja, das hat man zwei Jahre lernen müssen. Ja, ist ja auch so. Ja, also wie soll ich das jetzt auf einmal können, wenn einer sagt, ich will morgen ein Mountainbike-Rennen fahren, dann würde ich auch sagen, yo, frag jemand anders.
Frag Julian.
Viel Glück. Frag Julian, der kann auch im Stehen umfallen und sich in das Knie aufhauen. Nee, ja, also das ist mal wieder, also billig kaufen ist bringt nichts. Also kann man machen, was man will.
Ja.
Cool. Deswegen kosten meine Hoodies im Onlineshop auch 80 oder 90 Euro. Weil die halt so viele Arbeitsschritte drin haben, das kann ja kein Mensch bezahlen. Und die sind geil. Also steffimart.com/shop für alle, die vielleicht nochmal kurz Live-Werbung. Wir haben noch ein paar Hoodies. Und jetzt werden gerade welche nachbestellt.
Steffi will nur Steuern erwirtschaften.
Es ist, genau, ich will eigentlich nur, dass eure Straßen erneuert werden.
Ja.
Mit Steuergeldern, die ich für euch einnehme. genau, nee, das war mein Fehlinvestition der Woche. Und die Vanilleschote.
Ja.
Ich war so heiß auf die Vanilleschote, weil ich in einem anderen Podcast, wo ich den Namen nicht sagen will, gehört habe, von derselben Frau, die gesagt hat, Eisbaden ist gut. Die hat auch gesagt, pure Vanilleschote ist gut. Auskratzen und in Joghurt rein. Aber das ist ja krass, weil es schmeckt ja gar nicht nach Vanille.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob man das erst backen muss oder so. Dass
ich erkenne langsam Muster. Also du solltest weniger Podcasts hören und vor allem wenig Finanzpodcasts.
Wieso? Weil ich dann immer gleich alles mache.
Ja,
das ist ja das Schlimme und genau deswegen warnen wir euch so sehr, weil ich genau weiß, wenn man einen Podcast hört und die Leute das ganz gut rüberbringen, also das habe ich jetzt einfach mal vorausgesetzt, dass wir das machen, dann will man da gleich, ich sehe ja alle schon jetzt vor ihrem Rechner hängen und Gili eintippen.
Ja, genau, ich auch.
Naja, wir sitzen wenigstens alle im selben Boot. Auf der Titanic. Ja, lass uns noch zur Spendenquittung kommen am Ende.
Ja.
Hast du Frage?
Ja. Ashton Kutcher ist auch bekannt als der Nachfolger von Charlie Sheen in Two and a Half Men.
Hm.
Hast du mal gesehen?
Hm. Wahrscheinlich schon irgendwie so.
Okay.
Aber wahrscheinlich nur 10 Minuten, weil das bin ich
Was bekommt, ich weiß nicht, ob wir überhaupt eine Staffel gedreht werden, was bekommt Ashton Kutcher pro Folge?
Bah.
Die dauern so 20 bis 30 Minuten.
Hm, pro Folge hätte ich gesagt $20,000.
Ja. Bist nicht so gut im Verhandeln, das habe ich schon mal bemerkt, aber 750.000.
Was?
Ja. So viel zu seiner Risikotragfähigkeit. Oh. Ashton Kutcher hat ein Vermögen von ungefähr 185 Millionen.
Ja, aber das, ja.
Naja. So wie ich auch.
Ja.
Wolltest du jetzt sagen,
nee.
Oder?
Krass, was? 175.000?
Nein, 750.000.
750 für eine Folge?
Ja. Guter Stundenlohn.
Das ist ja krank.
Ja.
Na gut, meine Frage. Der deutsche Rekord von Eiswasserschwimmen wurde im Januar 2021, also dieses Jahr, aufgestellt von Paul Bieber im 5 Grad kalten Bodensee.
Mhm.
Wie weit, in welcher Zeit ist er geschwommen? A, in 35 Minuten 1,8 Kilometer, B, in 43 Minuten 2,2 Kilometer oder C, in einer Stunde 3 Kilometer.
Na, das letzte.
In einer Stunde und 3 Kilometer. Oh, das war ein bisschen lauter. Der Ausschlag hier im Programm, das Aufnahmeprogramm. Er ist in 43,03 Minuten 2,21 Kilometer geschwommen.
Na, herzlichen Glückwunsch, Justin Bieber.
Wir, Paul Bieber. Wir haben heute eine Minute geschafft. Ohne
ja.
Schwimmen.
Ja, hat schon gereicht.
Wir müssen das waren aber dieselben Verhältnisse. Es war ja. wahrscheinlich, das, also die Umgebungstemperatur waren 6 Grad. Ich glaube, das Wasser hatte auch nicht mehr als 6 Grad.
Nee, glaube auch nicht.
Ja.
So, wir müssen jetzt Schluss machen. Ich muss auf Toilette.
Ja, ey, du bist schon ganz hibbelig hier. Ich will aber noch, bevor wir aufhören, nochmal einen Shoutout machen. Und zwar an Prinz Philipp.
Oh ja.
Rest in Peace, Prinz Philipp. Rest in Peace. Wir sind nämlich riesen Fans von den Royals, wie ihr wisst. Also die treuen Hörer wissen das. Und Prinz Philipp ist uns eigentlich ganz besonders ans Herz gewachsen.
Ja, durch seine zahllosen Fremdgänge und...
Ne, das war ja nur die eine Zeit. Und danach war
Schirmherrschaften für Naturschutz, wo er doch selber gern mal abknallt.
Und naja, aber er hatte diese wilde Phase, die wahrscheinlich jeder so ein bisschen hat.
Echt?
Und dann war er aber treu der Queen. Und wirklich ein toller Ehemann, würde ich jetzt mal so von außen behaupten.
Ja.
Und da fühle ich schon ganz schön mit den Royals, aber vor allem den Engländern oder den Briten. Weil ich glaube, die sind schon, die meisten schon sehr, sehr, sehr nahe dem Königshaus. Und das ist jetzt halt schon eine scheiß Nachricht. Wenigstens ist er nicht an Corona gestorben.
Das stimmt. Und ich hoffe, wünsche ihm natürlich, er hat ein langes, erfülltes Leben gehabt.
Ja, das wissen wir doch. Genau. Das war noch ein bisschen eine traurige Nachricht am Ende, die kennt er ja schon, aber ich wollte einfach nochmal einen Shoutout an ja, dann sind wir durch.
Ja.
Und ich hoffe, dass jetzt sonntags wirklich immer der Release-Date ist und wir entweder nächste Woche Sonntag uns wieder hören oder übernächste Woche. Ihr könnt ja gerne, wer das morgen früh noch hört, noch ganz schnell meine Insta-Story gucken, da seht ihr Finanzjulian und mich im Wasser noch und... Und ansonsten könnt ihr auch bei steffimarp.com/shop am Ende sagt man immer die Werbung oder am Anfang.
Genau.
Nochmal euch einen kleinen Pulli oder so oder ein Armband holen. Oder ihr wartet noch 2 Wochen und dann gibt's auch alles wieder im Stock. So, das war's jetzt. Das letzte Wort hat heute Julian.
Prinz Philipp, ich denke an dich und nee, weiß ich nicht. Alles gut. War eine interessante Folge. Bis nächste Woche.
Nee, das mach ich nie wieder. Das letzte Wort an Julian ist aber wirklich schwierig. Spontanität ist nicht deins.
Ich lebe mit Spontanität.
Okay,
ich fühle sie.
Ja, also
fühl in jeder Phase meines Körpers.
Okay, also Leute. Achso, letztes Wort. Julian, sag tschüss.
Ciao.